Ja, ja, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge von KKSC, der Podcast für Einkaufsleiter, Supply Chain Leiter und Geschäftsführer von kleinen und mittelständischen Industrieunternehmen. Heute geht es um das Thema Materialverfügbarkeit. Wir werden heute mal wieder die Rollen tauschen, wobei seit letztem Mal ist es eigentlich ja mehr ein Dialog hier, aber heute werde ich wieder zugelöchert mit Fragen von Joshua. Und ja, Joshua, ich übergebe an dich. Ich muss ja sowieso heute den ganzen Podcast viel mehr reden als du, also fang du mal an.
Ja, schon deine Stimme, Kivan, am Anfang noch erstmal hallo zusammen und vielen Dank, dass ich auch wieder mit dabei sein darf. Ja, du hast gerade schon angesprochen, heute haben wir das Thema Materialverfügbarkeit. Ich glaube, es geht kaum spannender, um es mal so momentan zu sagen. Jeder Einkäufer weiß, dass das momentan ganz oben auf der Agenda steht. Ne? Es gibt hier oder da das ein oder andere Problemchen. Ich denke, da werden wir jetzt in diesem Kontext auch nochmal drauf näher eingehen. Aber generell hört man auf der anderen Seite auch, dass die Lager bei vielen voll sind. Wie siehst du es, Kivan? Haben die Firmen dann denn überhaupt Probleme in der Materialverfügbarkeit?
Sehr gute Frage. Gute Einstiegsfrage. Aber ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar möchte ich noch mal eine Sache erwähnen. Ab dieser Folge sind wir nicht nur auf YouTube online, sondern mit unserem Podcast auf sämtlichen Kanälen, Joshua, ne? Also Spotify, Amazon, Apple Podcast und den ganzen anderen üblichen verdächtigen Plattformen. Insofern, also liebe Zuhörer, ihr könnt im Grunde genommen jetzt auf YouTube mit Bild, also mit Video uns quasi sehen und hören, aber ab der Folge tatsächlich auch als klassischer Podcast auf allen anderen Plattformen. Das möchte ich nochmal an dieser Stelle erwähnt haben, bevor wir dann thematisch einsteigen. Genau. Ja, man hört das sehr oft aus Unternehmen. Ich meine, wir sind ja selber in Projekten drin, sehen das ja immer bei den Kunden und eigentlich zieht sich das ja durch, mehr oder weniger. Mit Sicherheit mag es da auch die ein oder andere Branche geben oder die ein oder andere Abteilung, ja, was heißt Abteilung, das ein oder andere Unternehmen, wo die Lager nicht voll sind oder wo im Prinzip ja der Lagerbestand auf dem entsprechenden vertretbaren Level ist. Aber was wir doch mitkriegen, die Mehrheit, korrigiere mich gerne, Joshua, ist ja wirklich so, dass Unternehmen einfach die Lager bis oben hin voll haben. Das ist erstmal so.
Ist so.
Das hat ja mehrere Gründe. Ist ja der eine Grund ist, dass während der Lieferkettenproblematik, dass einfach extrem viel bestellt wurde, doppelt und dreifach teilweise bestellt worden ist, um einfach sicher zu gehen, dass die Ware irgendwann mal kommt. So, ja, also wenn die eine Quelle nicht liefert, liefert vielleicht die andere. Gerade in der Elektronikindustrie, bei den Bauteilen ist das sehr stark passiert, dass man bei X Distributoren bestellt hat, dann nochmal über den Brokermarkt gegangen ist und dass dann auf einmal irgendwann die Kette geplatzt ist, ja, also im positiven Sinne geplatzt, ja. Sodass dann wirklich von allen Seiten geliefert worden ist und man diese Bestellung natürlich auch wieder nicht stornieren konnte und die Lager sind wirklich vollgelaufen. Das ist der eine Bereich. Der andere Aspekt ist tatsächlich ja auch, dass einfach die allgemeine wirtschaftliche Situation nicht mehr so ist, beziehungsweise einfach nicht zu den Plänen passt, wie man ursprünglich von den Unternehmen geplant worden ist, weil die Unternehmen haben natürlich kommt aus der echt Hochzeit, ne, also wo wirklich super Auftragslage war, hat man natürlich versucht, in der Planung nochmal eine Schippe oben drauf zu legen, stellt aber jetzt nach und nach fest, ja, ich will nicht sagen, wir hatten neulich noch beim Kunden die Diskussion, ich will nicht sagen, die Situation ist schlecht, aber die ist einfach auf einem normalen Level, die ist weder, die geht weder runter, noch so richtig hoch, noch so richtig runter. Man sieht das ja jetzt auch mit dem Wirtschaftswachstum bei -0,2%. Also das ist ja auch wieder so ein Zeichen dafür, geht nicht richtig auf, geht aber auch nicht richtig runter. Natürlich gibt es immer Ausnahmen pro Branche. Das ist aber erstmal so die Gemengelage. Und was ich jetzt einfach feststelle in vielen Einkaufsabteilungen, und da sage ich einfach, das ist ein kapitaler Fehler, wie man jetzt mit dieser Situation umgeht. Viele Einkaufsabteilungen ruhen sich darauf aus, weil klar, es ist eine komfortable Situation. Das Lager ist auf der einen Seite voll, ja. Man kann immer oder mehr oder weniger immer aus dem Lager ausschöpfen, ja. Man kann wirklich immer ab Lager die Produktion versorgen oder ein Handelsunternehmen ab Lager liefern. Ist natürlich eine komfortable Situation. Dann kommt noch hinzu, dass viele Einkaufsabteilungen aktuell sogar mit Lieferanten sprechen müssen und die Bestellung schieben müssen, also aufschieben müssen, weil sie einfach die Ware in der Form nicht benötigen. Sind halt damit beschäftigt natürlich auch. Ne? Auf der einen Seite sagt der Lieferant dann, der möchte eigentlich ungern schieben, weil er sich den Umsatz und die Produktion auch entsprechend geplant hat, will aber auf der anderen Seite natürlich das Geschäft nicht kaputt machen und dann sucht man irgendwie eine Lösung und am Ende des Tages kommt man auf irgendeinen Kompromiss, wo man sagt, Teillieferungen oder die Lieferungen werden gesplittet oder wird quasi in die Länge gezogen, dass man über einen gewissen Zeitraum dann die Bestellung abwickelt und nicht die Sachen auf den Hof gestellt bekommt. So, das heißt also, die Einkaufsabteilungen sind auf der einen Seite fühlen die sich sehr komfortabel mit der Situation, auf der anderen Seite sind sie halt damit beschäftigt, die Bestellung aufzuschieben. Was viele halt nicht machen, und das ist der kapitale Fehler, ist, sich trotzdem mit dem Thema Materialverfügbarkeit zu bestellen. Weil das ist ja jetzt nur ein Thema, wo es aktuell man sich suggeriert, okay, es läuft eigentlich, hat ja nur damit zu tun, weil die Läger einfach voll sind und die Auftragslage runtergeht. Aber in Wirklichkeit, damit ich eine Materialverfügbarkeit wirklich nachhaltig sicherstellen kann, muss ich dieses Thema immer im Einkauf auf dem Schirm haben. Da werden wir nachher nochmal drauf eingehen, wieso, weshalb, warum und wie. Grundsätzlich sage ich erstmal, da geht es ja um Lieferkette, um Lieferanten, um Alternativlieferanten, um stabile Lieferketten. Und die Lieferketten sind ja nicht stabil, weil sie aktuell halt nicht so belastet werden. Insofern, um deine Frage nochmal in einem Satz zu beantworten, ja, das Thema Materialverfügbarkeit ist nach wie vor ein Thema, was Einkaufsabteilungen definitiv auf dem Schirm haben müssen, weil ansonsten wird Folgendes passieren, dass die ganze Thematik wird den Einkaufsabteilungen wieder um die Ohren fliegen, wenn wieder die Situation so ist, dass die Lieferketten halt belastet werden, weil einfach wieder mehr Aufträge da sind und alles läuft wieder und alles geht wieder auf Hochtouren. Und wenn ich dann nicht vernünftig aufgestellt bin, dann habe ich ratzfatz, bin ich wieder in der Situation, wie ich zu der Zeit war, als die Lieferketten problematisch waren. Mhm. Also ja, Materialverfügbarkeit muss ein Thema sein in Einkaufsabteilungen.
Ich habe auch den Eindruck oder so aus den Erfahrungen raus von den Kunden, dass viele sich wie in so einer Wohlfühlzone momentan noch aufhalten oder sich auch in Sicherheit wägen, sagen, ja Moment, das ist doch alles in bester Ordnung, ne? Was soll ich jetzt tun, so nach dem Motto? Also das ist auch mein Eindruck, der bei mir immer ankommt. Lass uns wirklich konkret auch schon mal in die Umsetzung gehen. Was soll denn der Einkäufer oder die Einkaufsabteilung denn momentan machen? Wirklich ganz konkret, um zu sagen, hey, lass uns das Thema Verfügbarkeit anschauen, lass uns nicht eben in dieser Sicherheit wägen und was sollen die konkret machen?
Ja, erstmal von der Einstellung wegkommen, zu sagen, okay, Komfortzone müssen wir eigentlich nichts machen, das gucken wir, weil viele sagen, das gucken wir uns dann mal an, wenn es wieder soweit ist. Das ist aus meiner Sicht der absolut große Fehler, den man da begehen kann. Und ja, das Thema muss angegangen werden, ne? Also ich muss mir ja Folgendes machen. Wie kriege ich denn die Materialverfügbarkeit? Wie kann ich die in den Griff bekommen als Einkaufsabteilung? Ich muss mir, natürlich ist die Grundlage dafür, dass ich erstmal vernünftige Warengruppen definiert habe. Ja, das sind jetzt die Basics, da würde ich jetzt gar nicht im Detail drauf einsteigen, sondern ich bin eher einen Schritt weiter, wo ich gerne drauf einsteigen würde, ist wirklich dann das Thema über die Lieferkette die Materialverfügbarkeit in den Griff zu kommen. Klar sind Themen relevant, ich muss eine vernünftige Warengruppenstrategie haben, ich muss eine vernünftige ABC-XYZ-Analyse haben, ich muss eine vernünftige Bestellstrategie dann nach diesen Clustern haben, dass ich rechtzeitig bestelle mit den richtigen Bestellarten und so weiter. Aber das ist jetzt für mich eher so ein bisschen noch das Operative. Ich würde gerne mal über so ein bisschen mehr über das Thema, das Strategischere im Prinzip sprechen. Und da geht der Weg für mich einfach daher, dass ich muss meine Lieferanten auf dem Schirm haben, ich muss wissen, wie meine Lieferanten dastehen, in welchen Ländern meine Lieferanten sitzen. Das ist ja noch die einfachere Übung. Und da muss ich mich wirklich damit beschäftigen und sagen, alles klar, wie stehen die Lieferanten da? Ja, und sind die Lieferanten so, dass die im Falle der Belastung der Lieferkette quasi, so wie ich es ja nenne, dass die mich nach wie vor noch lückenlos mit Material beliefern können. So, dann ist der nächste Step für mich zu sagen, alles klar, habe ich da ein Single Source, also ist das der einzige Lieferant, den ich für dieses Produkt habe, oder habe ich da noch weitere Alternativen? Wenn wir natürlich über Normteile und Standardteile sprechen, ist das relativ easy. Da wirst du mehrere Lieferanten haben, selbst wenn du die nicht gelistet hast, ist es einfach, ich sag mal, DIN-Normteile einzukaufen. Aber sobald ich so in den Bereich der zeichnungsrelevanten Teile gehe oder auch modifizierte Normteile, die ich irgendwie in einer Baugruppe verwende, die ich in irgendeiner anderen Art und Weise beziehe, als keine Ahnung, im Prinzip, wenn du hast ja auch die Möglichkeit, oder es gibt ja auch Varianten, wo Normteile modifiziert werden oder in einem gewissen Produktmix geliefert werden, wo Verpackungsarbeiten durchgeführt werden beim Lieferanten beispielsweise und so weiter. Also überall, wo ich nicht 1:1 absolut im Standard bin, muss ich wirklich immer hinterfragen, kann der Lieferant mich wirklich auch beliefern, wenn es denn zu einer, wenn es denn zu einer Belastung der Lieferkette kommt? Und grundsätzlich ist es ja eigentlich immer so, wenn du einen Lieferanten hast für deinen Zeichnungsteil, dann hast du da einfach ein Risiko. Das ist einfach so. Ja, die Aufgabe des strategischen Einkaufs ist sowieso aus meiner Sicht immer den Puls des Marktes, also des Beschaffungsmarktes zu fühlen und immer zu schauen, welche alternativen Lieferanten gibt es, welche alternativen Beschaffungsmärkte gibt es halt. Ne?
Ja. Cool. Schon mal auf jeden Fall interessante Punkte mit dabei. Du hast auch zum Beispiel einen angesprochen, zu screenen, wo sitzen denn überhaupt meine Lieferanten? Ne? Also ist er irgendwo im Inland, ist er im europäischen Ausland oder ist er auch Übersee, wo auch immer. Was in dem Kontext dann immer wieder aufkommt, ist das Thema China-Sourcing. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mitnehmen. Wie stehst du dazu? Ist China-Sourcing, hört man ja auch wieder in den Medien, mittlerweile schon ein Auslaufmodell und ist jetzt halt Nearshoring aufgrund der ganzen Lieferketten? Thematiken, der Schlüssel zum Erfolg. Wie ist da deine Meinung dazu?
Ja, genau. Ja, hast du vollkommen recht. Man liest das ja immer wieder. Leider liest man das teilweise auch, was mich auch erschreckt, auch wirklich in Einkaufsfachzeitschriften oder auch aus Fachverbänden einfach, wo ich mir einfach dann mehr, ich sag mal, Objektivität und mehr Fachwissen erhoffen würde einfach, ja, von solchen Verbänden oder von Fachzeitschriften, sage ich mal. Wenn man sich das mal so anguckt, das ist aktuell, hat sich das ja ein bisschen gelegt, aber ein paar Monate zurück betrachtet, hat man ja gedacht, der Schlüssel zum Erfolg ist Nearshoring und China, bloß Finger weg davon. Wir müssen so schnell wie möglich aus China raus und müssen gucken, dass wir die gesamten Teile irgendwie in Deutschland und Europa sourcen. Davon hört man nicht mehr so viel. Klar ist das Thema Nearshoring immer noch ein Thema, aber so wie es, ich sage jetzt mal, vor Monaten durch Fachzeitschriften, durch die Presse getrieben worden ist, ist das nicht mehr so. Also ich nenne das immer so ein bisschen Next Shiny Object halt im Prinzip. Ne? Da kommt was, jetzt sagt man Nearshoring, das hört sich natürlich auch sehr gut an. Und dann tut man so, als ob das der Schlüssel zum Erfolg wäre. Also ich kann ganz klar sagen, dass das Thema China-Sourcing kein Auslaufmodell ist. Und das wird in den nächsten Jahren auch kein Auslaufmodell sein, sondern das muss immer, deswegen reden wir ja auch über den strategischen Einkauf. Ja, ich muss ja wirklich gucken, wie stehe ich heute und wie möchte ich mich zukünftig aufstellen. Und wenn die Lösung ist, ich gehe aus China raus und gehe damit jetzt nach Osteuropa. Ich meine, wir sehen, was in Osteuropa aktuell passiert. Ja, ja, also da gehe ich im Prinzip, klar sage ich, ja gut, ich war ja oft in der Presse das Thema, wie geht das weiter mit China und Taiwan? Was passiert da eigentlich und wie wirkt sich das auf die Lieferketten aus und so weiter. Gut, jetzt habe ich das andere Thema hier in Europa halt, ne, in Osteuropa im Prinzip. Und das ist ja wirklich ein Zeichen. Man muss sich einfach mal so ein bisschen die Weltkarte mal anschauen und gucken, wo passiert aktuell eigentlich was. Ja, dann klar ist in China nach wie vor, man kriegt es nicht mehr so oft in der Presse mit, aber nach wie vor ist in China Taiwan, das ist immer ein Thema dort. und immer ein Risiko. Auf der anderen Seite haben wir in Osteuropa die Problematik, wie wir sie aktuell haben, mit Russland und der Ukraine beispielsweise, was sich mit Sicherheit auch auf Lieferketten auswirkt und auswirken wird. Dann haben wir Probleme im Nahen Osten mit den Seefrachttransporten. Die Seefrachtpreise steigen extrem in die Höhe, weil die Reedereien einfach den Umweg fahren müssen und sich einfach fürchten, da durch die ganzen Angriffe, die da entstehen aktuell. Haben wir wieder Probleme mit Frachtraum und mit den Frachtpreisen. Und das ist ja auch wieder eigentlich ein Sinnbild wirklich dafür zu sagen, nein, weder China-Sourcing noch Indien-Sourcing noch Osteuropa-Sourcing oder Europa-Sourcing ist ein Auslaufmodell halt, ne? Sondern das sind ja alles Bestandteile deiner Sourcing-Strategie. Du musst ja wirklich als Einkaufsabteilung schauen, wie kann ich diversifizieren und meine Lieferkette so aufstellen, dass wenn ein Beschaffungsmarkt ausfällt, aufgrund politischer Gründe, Kriege oder Transportthemen, wie kann ich diese Produkte aus einem anderen Beschaffungsmarkt beziehen? Wenn ich das jetzt erkläre, korrigiere mich gerne, Joshua, weiß ich, dass die Einkäufer und Einkaufsleiter hier gerade sitzen und sagen, ja super, super Tipp, ich habe aber nicht das Volumen und auch nicht das Budget. Ich kann jetzt mal eben meine Zink-Druckgussteile oder meine werkzeuggebundenen Teile, wo ich einfach fünfstellig oder vielleicht sogar sechsstellig in Werkzeuge investieren muss, die kann ich nicht einfach mal so in der Weltgeschichte verdoppeln und verdreifachen. Ja, das ist so. Da bin ich auch voll bei denen, gerade in den mittelständischen Unternehmen. Aber trotzdem muss ich mich mit dem Thema beschäftigen. Natürlich ist das ein Invest in beispielsweise Werkzeuge. Natürlich ist das ein Thema, wenn ich schon meine mittlere oder geringere Stückzahl dann nochmal splitten muss. Aber welche andere Variante hast du? Einfach es so laufen zu lassen und dann halt bei einer Lieferkettenproblematik dann die Ware einfach nicht zu bekommen, das kann ja auch nicht die Lösung sein am Ende des Tages. Da muss man einfach die Lieferanten mit ins Boot nehmen, offen und transparent mit den Lieferanten sprechen, warum man jetzt auch vielleicht Mengen verlagert. Und da gibt es immer eine Lösung. Man muss einfach wirklich offen, transparent die Lieferanten mit reinnehmen. Und das ist ja der Einkauf, die Aufgabe des strategischen Einkäufers. Ja, so stehe ich eigentlich zu dem Thema China-Sourcing oder Nearshoring halt. Ne?
Okay. Ja, du hast jetzt ja auch schon ein paar Märkte auch dabei mit angesprochen. Du warst mal bei Osteuropa, Indien hattest du auch noch mal erwähnt. Gibt es weitere Beschaffungsmärkte aktuell aus deiner Sicht, die der Einkauf oder halt insbesondere der strategische Einkäufer halt momentan sich auf die Agenda nehmen sollte?
Ja gut, das kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, welche Warengruppen kaufe ich ein. Ne? Ist klar, es gibt für gewisse Warengruppen gibt es einfach schon gewisse Beschaffungsmärkte, die einfach relevant sind. Ja, wenn ich mir beispielsweise die Küchenindustrie zum Beispiel angucke, ja, da werden halt viele Zinkdruckguss, Aludruckgussteile verwendet, Kunststoffspritzguss oder auch viele Aluminiumprofile werden in so einer Küche beispielsweise eingesetzt. Ja. Da komme ich einfach um China nicht drum rum, weil einfach die Chinesen oder die chinesischen Lieferanten und Produktion das ganze Thema Aluprofile und Stückeluxal einfach absolut im Griff haben. A, die Qualität, B, die Produktion der Werkzeuge ist um ein Vielfaches schneller und einfach um Faktor circa 5 günstiger als im europäischen Raum sowieso, aber auch im osteuropäischen Raum. Insofern gibt es natürlich für gewisse Warengruppen immer gewisse Länder und Beschaffungsmärkte, die schon einfach relevant sind. Beispielsweise Indien, da sehe ich einfach so das Thema Gussteile. Ja. Wenn ich beispielsweise Armaturengehäuse im Gussverfahren einkaufe oder vielleicht auch für die Automotive-Industrie gewisse Gussteile einkaufe, dann ist einfach Indien ein relevanter Beschaffungsmarkt. Das heißt ja nicht, dass ich diese Produkte nicht in anderen Ländern auch sourcen kann. Aber es ist erstmal, gibt es gewisse Beschaffungsmärkte, die halt stark in gewissen gewissen Bereichen sind, ne? Das heißt aber wiederum auch, also um die auf deine Frage quasi nochmal zurückzukommen, welche Beschaffungsmärkte man auf dem Schirm haben muss. Mhm. Ich würde gar nicht sagen, der strategische Einkäufer oder der Einkaufsleiter oder der Einkauf im Allgemeinen muss, dem würde ich jetzt nicht sagen, du musst, ich sage jetzt mal, Ungarn, Tschechien, Indien auf dem Schirm haben, sondern da sage ich eher, du guckst dir, man muss sich die Warengruppen anschauen, um welche Produkte geht es da, wie stehe ich aktuell da und ich muss die weltweiten Beschaffungsmärkte screenen. Ich muss alle Beschaffungsmärkte auf dem Schirm haben einfach und schauen, wo ich meine Warengruppen sourcen kann. Und ich, weil ansonsten, das ist ja im Prinzip ein Fehler, wenn ich mich limitiere auf gewisse Beschaffungsmärkte. Natürlich gibt es auch vielleicht gewisse Vorbehalte gegenüber gewissen Beschaffungsmärkten etc., aber rein aus der Einkaufsbrille betrachtet, rein aus dem strategischen Einkauf betrachtet, ist es einfach so, ich muss meine unterschiedlichen Beschaffungsmärkte einfach auf dem Schirm haben.
Ja. Bin ich absolut bei dir. Was mir jetzt in dem ganzen Kontext auch noch kommt, ist, du hast auch gerade gesagt, klar, der strategische Einkäufer, er muss die komplette Bandbreite auf dem Schirm haben, weil das kann sowohl da als auch da mal ein Problemchen aufpoppen. Jetzt ist es aber ja so, wenn ich mal auf die Kapazitäten von den Einkäufern blicke, hat natürlich ein Konzerneinkauf ganz andere Manpower dahinter als das kleine mittelständische Unternehmen, die in der Einkaufsabteilung 3 bis 5 Leute hat oder vielleicht das macht noch in Anführungszeichen die Sekretärin neben mit. Du kennst das ganz genau, Kiwan. Wie kann die kleinen und mittelständischen Unternehmen, wie können die das stemmen? Wie sollen die mit dem Thema umgehen, Materialverfügbarkeit? Hast du da Ansatzpunkte oder Tipps, den du denen mitgeben kannst?
Ja, bin ich voll bei dir, ne? Klar, wenn ich jetzt in so einer großen Organisation, in einem großen Konzern bin mit vielleicht 50, 60 oder vielleicht mit hunderten Einkäufern, die dann vielleicht 1 bis maximal 3 Warengruppen vielleicht verantworten, ist derjenige, hat natürlich eine ganz andere Kapazität und kann natürlich viel tiefer in seine Warengruppen, in seine Beschaffungsmärkte einsteigen als im klassischen Mittelstand, wo ein strategischer Einkäufer, wenn es den strategischen Einkäufer denn überhaupt als Position so gibt, beziehungsweise und dann auch so ausgelebt wird, aber oft hast du ja im Mittelstand das Problem, da steht zwar strategischer Einkäufer dran, aber wird kein strategischer Einkauf gemacht, ja, oder vielleicht gibt es gibt ja nach wie vor noch Unternehmen, wo ein strategischer Einkauf nicht implementiert ist, auch das gibt es, oder also das ist ja im Mittelstand, ist das teilweise halt noch so. Und da rede ich jetzt nicht über einen kleinen Mittelstand. Ne? Also wenn ich jetzt Mittelstand sage, das sind dann nicht Unternehmen mit 50, 60 Mitarbeitern, sondern das geht für mich, da sind Unternehmen bei mit 500 und plus in Richtung 1000 Mitarbeiter, ja, die solche Sachen halt nicht haben. Das ist im Mittelstand halt manchmal so. Aber wenn ich ein Mittelständler wäre und habe eine Einkaufsabteilung, jetzt mal unabhängig davon, ob ich einen strategischen Einkauf habe oder nicht, aber habe eine Einkaufsabteilung, würde ich mich im ersten Step auf meine kritischen Warengruppen fokussieren. Und zwar ja im Grunde genommen wirklich auf meine werkzeuggebundenen Teile, ja, wo ich einfach wo ich nicht von heute auf morgen Alternativen eben sourcen kann. Das können werkzeuggebundene Teile sein, das können Teile sein, die einen hohen Qualitätsanspruch haben, weil die Spezifikationen so hoch sind. Das können sicherheitsrelevante Bauteile sein. Ich würde mich im ersten Step auf meine absoluten A-Teile konzentrieren. So. Die muss ich im Griff haben. Und da muss ich einfach die Kapazitäten schaffen im Einkauf, um mich mit diesen Warengruppen oder mit diesen Produkten einfach zu beschäftigen. Was aber dann auch mal oft passiert im Mittelstand ist, dass man dann die A-Teile im Griff hat, aber irgendwo in den vermeintlichen B- oder C-Teilen schlummern Artikel rum, ja, vielleicht gar nicht mal vom Wert auch gar nicht mal so hoch, aber wirklich relevant, um das Endprodukt auszuliefern. Ja. So, also komme ich da auch leider nicht drum rum. Ne? Ich würde ja jetzt gerne den Mittelständlern quasi sagen, alles kein Thema, guckt euch die A-Teile an, habt die im Griff und dann wird das funktionieren. Ich kenne es aus Erfahrung ja selber. Ich war ja selber im mittelständischen Unternehmen, auch im strategischen Einkauf. Und genau die Dinge sind dir, die dir meistens dann auf die Füße fallen, irgendwie die B-Teile, wo ein vermeintliches B-Teil, was aber eigentlich ein A-Teil ist, weil das einfach fürs Endprodukt so relevant ist und weil du einfach nicht diese Alternativen hast und das Produkt gar nicht auf dem Schirm hast. Also was ich da wirklich machen würde, ist A-Teile konzentrieren und einfach wirklich mit Unternehmen sprechen, die diese Leistung anbieten und die Einkaufsabteilung unterstützen können. Ja, ich meine, wir sehen es ja bei unseren Kunden, gibt es ja immer so zwei Einwände von unseren Kunden, wenn wir über dieses Thema Materialverfügbarkeit und was wir ja durch alternative Sourcen und so weiter, wo wir unsere Kunden unterstützen, gibt es ja meist am Anfang immer den Einwand, wir haben viel zu geringe Mengen, das macht alles für uns keinen Sinn. Und wenn wir dann in das Projekt einsteigen, stellen wir fest, ah, siehe da, funktioniert doch. aber so würde ich da rangehen als mittelständisches Unternehmen. Ne? Konzentrieren auf die A-Teile, dann mir extern auch Unterstützung holen, um wirklich sicherzustellen, dass ich meine ganzen Warengruppen im Blick habe und dass ich wirklich für meine ganzen Warengruppen einfach auch die alternativen Beschaffungsmärkte und Lieferanten kenne.
Ja.
Weil eins ist für mich sicher, du schaffst es einfach nicht. Ne? Du kannst einfach gar nicht so tief einsteigen in deine Warengruppen, wenn du x Warengruppen betreust. Ne? Das ist schwierig einfach, das ist so. Ja,
ja ich glaube, da war jetzt aber auch schon der ein oder andere wertvolle Tipp wirklich dabei, den sich jeder Einkäufer und halt vor allem der Strategische berücksichtigen kann. Kann sich da, denke ich, schon einiges herausziehen. Ich bin tatsächlich auch schon ziemlich am Ende von meinen Fragen angekommen. Ich habe noch eine parat gewandt. Du hast jetzt ja auch schon angesprochen, Blick von unseren Kunden aktuell. Vielleicht kannst du da die Zuhörer alle nochmal mitnehmen. Wie gehst du da vor oder auch wie gehen wir vor, um das alles sicherzustellen, die Materialverfügbarkeit wirklich in einem konkreten Projekt, wie du da bei einem Kunden einfach, wie du da das durchführst?
Ja, mache ich gerne. Also die Frage ist immer so, wir haben ja unterschiedliche Ausgangssituationen, also dieses Thema der Materialverfügbarkeit. Also wir haben ja manchmal Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, die gerade ein neues Produkt einfach entwickeln oder aber halt auch, wo wir mit Kunden zusammenarbeiten, wo es wirklich tatsächlich klassisch um die Materialverfügbarkeit geht und einfach von bestehenden Produkten, wo Bauteile einfach eingekauft werden und wo man im Prinzip Alternativlieferanten sourcen muss und schauen muss, wie die aktuellen Lieferanten stehen. Und wir haben da ja auch wieder so ein Drei-Phasen-Modell, wo wir mit dem Kunden erstmal uns die Warengruppen und die Produkte uns anschauen. Also ganz klassisch, am Anfang haben wir die Analysephase, wo wir wirklich die Warengruppen einmal analysieren. Welche Artikel stehen dahinter? Welche Lieferanten? Wo sitzen die Lieferanten? Und wie haben sich diese Preise in den letzten Monaten und Jahren quasi entwickelt? Ist ja auch immer ein interessanter Part, sich dann die Preise dort anzuschauen. Genau, und dann gehen wir daher und haben dann im Prinzip die Strategiephase, wo wir auf Basis unserer Analysen, ich kann jetzt natürlich im Podcast nicht alle Details, ne, aber so, dass man mal ein Gefühl dafür hat, wo wir dann die Strategie für den Kunden entwickeln und sagen, alles klar, wir haben die und die Warengruppen, so sieht das Mengengerüst aus, so sehen aktuell deine Lieferanten aus, so stehen deine Lieferanten aktuell da und für die und die Warengruppen macht es halt Sinn, dass wir da tiefer einsteigen, weil beispielsweise A-Teile, weil kritische Teile, weil Lieferant kritisch ist aktuell oder aber auch diverse andere Gründe. Und entwickeln daraus dann die Strategie und sagen, okay, für diese Produkte kommen tendenziell die Beschaffungsmärkte in Frage, stellen dann diese Strategie unserem Kunden im Prinzip vor. Das ist dann so das zweite Modul. Und der Kunde nickt es in der Regel ab. Oder aber wir diskutieren und justieren das nach, vor allen Dingen auch manchmal bei den Themen, welche Warengruppe möchte man dann als erstes angehen. Da gibt der Kunde meistens immer nochmal so einen Input, was für ihn wichtig ist. Und dann setzen wir diese Strategie, und das ist ja ganz wichtig, das ist ja ein Kernpunkt bei uns, weil alles, was wir beraten, setzen wir auch für den Kunden oder mit dem Kunden um. Wir müssen das nicht tun, deswegen haben wir auch diese drei Module. Ne? Also der Kunde kann im Prinzip sagen, mach mir erstmal die Analyse und danach mache ich weiter. Der Kunde kann nach der Strategiephase sagen, alles klar, die Strategie, die wir jetzt gemeinsam erarbeitet haben, die setze ich selber um Oder aber das volle Paket ist im Prinzip, dass wir dann halt auch in die Umsetzung gehen und es für den Kunden umsetzen bis zur Serienfreigabe, bis quasi die Serie am Lager dann im Prinzip angekommen ist. Ne? Und da, ich denke mal, wenn die Einkäufer, Einkaufsleiter und Einkaufsabteilungen jetzt hier zuhören, werden sie wissen, wie so eine, ja, wie so ein Sourcing-Prozess im Prinzip, wie die Umsetzung dann läuft mit Longlist, Shortlist und Anfragen und Auditieren und
das klassische
Bemusterung, halt, ne? Genau, die klassischen Phasen. Also genau, das setzen wir dann tatsächlich für die Kunden dann halt um, sodass der Kunde am Ende des Tages in seinen Warengruppen, die wir bearbeiten, so dasteht, dass er immer eine Alternative hat, weil der Fokus ist in dem Fall auf eine hundertprozentige Materialverfügbarkeit.
Sehr gut.
Genau, kurz und knapp zusammengefasst, wie ja, wir perfekt, das Thema Materialverfügbarkeit für unsere Kunden in den Griff bekommen. Ja, ich hoffe, ich konnte mal einen Einblick quasi in die Methode beziehungsweise in die Praxis geben, wie wir solche Sachen dann bei KKSC abwickeln.
Genau. Ja, ich bin tatsächlich auch durch. Ich bin wunschlos glücklich mit meinen Fragen. Ansonsten, Kiwan, vielleicht du das letzte Wort. Hast du noch einen alles entscheidenden Tipp, was momentan der erste Schritt jetzt quasi für den Einkäufer wäre, wenn er jetzt den Podcast ausschaut und sagt, okay, das mache ich als nächstes.
Aus dem operativen Handeln rauskommen und in die strategische Umsetzung gehen. Also nicht wirklich Komfortzone und einfach Tagesgeschäft abwickeln, sondern wirklich das Thema, ich bin ja immer vorsichtig, wenn ich Strategie sage, weil das hört sich immer sehr, sehr hochgetraben an, aber das muss nicht hochgetraben sein, sondern es geht da wirklich darum, was heißt das? Es geht da wirklich darum, sich entsprechend im Einkauf aufzustellen, aus den Lehren der Vergangenheit zu lernen, sodass man nicht nochmal in so eine Situation von Materialengpässen etc. kommt. Und deswegen sage ich, raus aus dem Operativen, rein ins Strategische.
Ich glaube, das war das perfekte Schlusswort für unseren Podcast heute.
Ja, super.
Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Ich nehme auch da wieder die ein oder andere Frage, lege ich mir parat, um dich dann wieder zu löchern.
Ja, super. Ja, hat mir auch wieder Spaß gemacht. Ich denke, ja, wir werden noch viele weitere Folgen aufnehmen. Wir haben ja uns einiges vorgenommen und hoffen einfach mal, dass wir mit unserem Format und mit den Inhalten hier den Einkaufsabteilungen einen Mehrwert bieten können. Und klar, gerne kommentieren, gerne liken, gerne Feedback geben, auch wenn es darum geht, wenn Sie uns zuhören und sagen, ey, behandelt doch mal das Thema, das wäre sehr relevant für uns. Einfach kurz auf unsere Webseite eine Mail schreiben oder kommentieren oder wie auch immer. Sie werden uns erreichen, dann berücksichtigen wir das ganz gerne und nehmen das natürlich immer auf eine oder andere Podcast-Folge auf. Alles klar, super, dann bedanke ich mich.
Ich danke auch, hat Spaß gemacht.
Auf die nächste Podcast-Folge, würde ich sagen.
Bis dahin.
Bis dahin.
Ja.